Sommer aus der Stars, Folge 1. Es ist direkt mal losgegangen mit, ich würde sagen, meinem Lieblingsspiel, der Wippe des Grauens. Da wurden so ein paar neue Gegenstände reingemogelt. Und ich finde, es gibt nur eine richtige Antwort bei der Frage, was ist dein Lieblingsgegenstand, den sie da auf der Wippe, da hinter dieser Linie da aufstellen müssen?
Also meiner ist dieser Hüpf-Sitzsack oder wie das heißt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort ist, auf die du gehofft hast.
Was meinst du damit? Muss es näher beschreiben.
Ich weiß nicht, was ist denn das richtige Wort dafür? Dieser Hüpfball, glaube ich. Heißt das Hüpfball? Ich glaube schon.
Dieser weiße?
Ja, genau.
Ja, genau, weil das ist auch die richtige Antwort, weil das ist auch mein Lieblingsgegenstand.
Weil der ist richtig gemein. Der ist einfach nur richtig gemein in dem Spiel.
Also das ist ein Ball, eigentlich nur ein Ball mit so vier kleinen Füßen unten dran. Und den müssen sie da auf dieser Wippe hinstellen. Und jedes Mal, als dieser Ball im Bild war, habe ich mich sehr gefreut auf jeden Fall.
Man hat den auch nie still stehen sehen. Der war immer in Bewegung. Der ist immer irgendwie runtergekugelt.
Das geht auch nicht.
Oder, ja, das ist es ja. Das ist ja das Lustige an diesem Gegenstand. Und halt auch das, warum man dieses Spiel so aufwertet.
Aber insgesamt ein tolles Spiel. Und wir werden uns nicht nur über das Spiel, sondern über alles zum Sommerhaus unterhalten. Jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone. We really love TV. Primetime, Daytime, Series, ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück in einer der besten Folgen von Fernsehen für alle, jedes Jahr meiner Meinung nach. Und zwar die zur ersten Folge vom Sommerhaus der Stars 2024. In diesem Jahr befinden wir uns und in diesem Jahr bin ich verbunden mit Jana. Hallo.
Hallo, wie im letzten Jahr eigentlich auch schon zur ersten Sommerhausfolge.
Echt? Haben wir da auch den Auftakt gemacht?
Ja, das ist, du erinnerst dich vielleicht dunkel an die, beziehungsweise erinnerst du dich wahrscheinlich nicht, weil wir waren komplett übermüdet. Das war ja der Clou an dieser Sommerhausfolge letztes Jahr.
Ach so, da war irgendwas. Ja, ich glaube, ich war da mitten in der Abgabe von irgendwie einem Podcast oder so und dann war ich irgendwie, stimmt, da habe ich irgendwie die Nacht durchgemacht und habe dann diese Folge aufgenommen. Ja. Ich glaube, irgendwas war da. Ja, ja.
Deswegen ist die Erinnerung vielleicht getrübt, aber auf jeden Fall, ich weiß noch, ich war dabei und habe dunkle Erinnerungen noch irgendwo in meinem Hinterkopf, ja.
Jetzt sind wir wesentlich mehr ausgeschlafen, denn wir nehmen am Sonntag auf, am Sonntag vor den Emmys, muss man vielleicht dazu sagen, da können wir nichts dazu sagen, in dieser Woche nach Stefan Raab. Also ich habe heute tatsächlich schon eine Folge aufgenommen von Fernsehen für alle, die ihr hoffentlich schon gehört habt, die Reaction auf den Raab-Boxkampf und die Rückkehr von Stefan Raab ins deutsche Fernsehen. Ich muss trotzdem ganz kurz, bevor wir zum Sommerhaus kommen, nachfragen. Du hast den Kampf auch gesehen. Was ist deine Quick Reaction dazu?
Ja, also das Ganze war natürlich ein bisschen unangenehm zuzuschauen, weil es so wahnsinnig viel Selbstbeweihräucherung war und mir halt auch einfach Regina Halmi so ein bisschen leid tat, die irgendwie eine Dreiviertelstunde da unten im Ring warten musste, dass Stefan Raab endlich mal zu ihr runterkam. Es hatte wenig Boxkampf und viel Show, war vielleicht auch tatsächlich so zu erwarten, und dass Stefan Raab jetzt zurück ist mit einer Schlag den Raab ähnlichen Show, ja, nicht schlecht, mal gucken, was draus wird, ne?
Ja, alles Weitere zur Show selbst, wie wir die finden, dazu dann bald. Ich werde, wie gesagt, nicht direkt die Sendung am Mittwoch schauen können und vermutlich auch nicht nächste Woche am Wochenende eine Sendung hinkriegen hier für diesen Podcast, weil ich in diversen Ländern, in diversen Städten unterwegs bin, für diverse Podcasts unterwegs bin. Deswegen wird das ein bisschen dauern, aber wir kommen dann dazu. Wichtig ist aber jetzt, dass wir noch, bevor ich dann weg bin, wir uns zum Sommerhaus der Stars natürlich äußern. Folge 1 der neuen Staffel. Und ich würde sagen, wir gehen ein bisschen chronologisch durch, sagen jetzt gar nicht so groß hier Vorrede, wie wir es fanden und so, sondern das wird sich im Laufe der Folge vielleicht herauskristallisieren. Und dann machen wir es so. Danach gibt es noch ein, zwei News zu geheimnisvollen Reality-Shows bei Sport 1 zum Beispiel. Ne? aber wir starten mit dem Sommerhaus der Stars, einer der Mütter der Reality eigentlich. Und gehen rein mit Theresia und Stefan, die wir zuerst kennenlernen, die man auch schon zu zweit vor der Kamera sehen konnte bei irgendeiner komischen Vox-Sendung, wo so Paare auch irgendwas machen. Ne? Wie war das mit dem Altersunterschied? Hat das irgendwie zu tun? Oder?
Ungleiche Paare oder so ging's. Ja. Da ging es, glaube ich, drum. Ich hab das Einzige, was ich abgespeichert habe, war, dass die beiden halt einen Konflikt hatten, weil sie sich Kinder wünscht und er nicht. Oder umgekehrt? Nee, ich glaube, es war so rum. Und das ist das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Ja, also ich habe die beiden auch schon mal ganz kurz zusammen gesehen. Die waren auch schon mal bei Punkt 12 wahrscheinlich in irgendeiner Form schon mal vor der Kamera. Aber das soll nicht Thema sein, sondern wie sie hier einziehen. Theresia 32 und Stefan 57. Sie, ja, im Vergleich zur letzten Staffel nehmen vielleicht so ein bisschen die Rolle von Claudia ein. Stefan, ehemaliger Zahnarzt, sie haben sich bei Tinder kennengelernt. Er sagt über sie, sie war am Anfang noch nicht ganz alltagstauglich. Also so ein bisschen so dieses Erzieherische ist da auch immer auch dabei. Therese hat ja eine History mit älteren Männern, ne? Deswegen ist es jetzt nicht so ganz ungewöhnlich für sie. Sie betreten das Sommerhaus der Stars, es sieht alles wie üblich aus eigentlich, gleich ranzig. Und sie entdecken einen Brief. Und in dem Brief steht eigentlich das, was sich zumindest durch die erste Hälfte komplett durchziehen wird. Die Regeländerung, dass wir in diesem Jahr das vegetarische Sommerhaus der Stars haben. Und das war ja schon im Vorfeld bekannt, ne? Das war schon auch in der Pressemitteilung irgendwie drin, dass das eine Regeländerung war. Und ich konnte ehrlich gesagt erstmal noch nicht so richtig was damit anfangen oder mir erklären, was sie damit vorhatten. Aber mittlerweile erklärt sich mir der Plan, würde ich sagen.
Ja, wenn man einen Cast hat, bei dem alle Paare irgendwie passionierte Fleischesser sind und ein Paar vegan lebt, dann kann man dadurch natürlich einiges an Konflikten triggern, wenn man möchte.
Ja, weil ne, unsere Philosophie der letzten Jahre war ja auch immer, dass das Sommerhaus vor allem durch kleine, dumme Konflikte lebt und da ist nun mal oft das Essen auch Thema. Und im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel den Huhn-Konflikt, ne, mit Valentina. Da habe ich mir erstmal so gedacht, ja, aber das, also sowas in der Art wird dann ja schwieriger. Aber dass natürlich, wir ja auch immer sagen, unfair ist gleich gut im Reality-Fernsehen. Das ist natürlich die unfairste Regel aller Zeiten, weil natürlich alle diese Regeländerungen sofort mit Tessa, zu der wir ja auch gleich kommen, und ihrem Partner Jakob damit in Verbindung bringen und die quasi indirekt dafür Schuld geben, dass das so ist. Das ist natürlich Thema und das wird natürlich vor allem auch jedem Einzelnen voll ins Auge gedrückt von Anfang an mit diesem goldenen Brief und es wird so verkündet von wegen, ne, wir sind hier nachhaltig und regionaler Anbau und so und alle freuen sich aber eigentlich schon insgeheim auf diesen Grillteller, den Sommerhaus-Grillteller von nach Mario Basler Art.
Ein Klassiker, jedes Jahr gehört es dazu, die lustigen Grillpartys, bei denen alle singen und sich gegenseitig die Zöpfe flechten.
Ja.
Wo sind sie hin dieses Jahr?
Ja, in diesem Jahr gibt es das eben nicht. Und es ist eine teuflische Art, mal wieder so einen Konflikt, so einen Staffelkonflikt herzustellen. Aber ich finde es dadurch, dass es ja eigentlich um ein harmloses Thema geht und eigentlich ja auch einen guten Kern hat, ne? Also macht ja auch nichts, wenn da weniger Würste und Fleischstücke da verwendet werden im Sommerhaus der Stars, kommt der Natur zugute. Deswegen kann man sich da auf die Fahne schreiben, ja, wir sind jetzt nachhaltig und haben in Klammern noch einen mega Konflikt provoziert. Stefan sagt ja auch gleich zu Beginn beim Einzug, das menschliche Gebiss ist ein Fleischfressergebiss. Alle sagen so einen Pro-Fleisch-O-Ton eigentlich im Verlauf der Folge.
Ja, jeder hat auch so eine persönliche Begründung dafür, warum ihm das, also wirklich jeder hat irgendwie eine Begründung, warum ihm oder ihr das jetzt sehr wichtig ist, jeden Tag oder möglichst viel Fleisch zu essen und warum das jetzt wirklich schlimm ist, darauf zu verzichten. Ich glaube, in dem Brief stand ja irgendwie sowas wie, die erste Woche ist auf jeden Fall fleischfrei oder mehrere Wochen. Ich hatte es irgendwie so verstanden, dass es nur eine Woche ist, wo ich mir dachte, was ja zusätzlich noch gemein ist, weil man dann ja davon ausgehen könnte, wenn man eventuell bestimmte Personen rauskickt, dass es dann wieder Fleisch geben könnte.
Ja, ich glaube, diese Rechnung wird wahrscheinlich auch aufgehen, dass sie das denken. So, aber nee, so steht es zumindest nicht drin. Ja. Dann geht es weiter mit Gloria und Micha. Noch gar nicht so lange zusammen. Sie erklärt es aber immer wieder, dass sie beiden ja eine längere Situationship schon hatten. Seit 2019 an kennen sie sich schon und waren hin und wieder dann eben auch zusammen, mal nicht zusammen. Dann kam wieder Nico dazwischen, dann kam wieder Bauer Patrick dazwischen. Aber eigentlich sind sie jetzt ein Paar und sie lieben sich. Das ist auch ganz wichtig zu betonen, weil man wird es jetzt nicht erkennen in ihrem Verhalten, ehrlich gesagt.
Nee, das stimmt. Also als er meinte, er habe ihr jetzt noch nicht gesagt, dass er sie liebt, dachte ich so, ja, das merke ich irgendwie. Das ist jetzt nicht so überraschend. Das wirkt jetzt alles noch nicht so ganz liebevoll, der Umgang
Ja,
miteinander.
Micha hat im Prinzip einen Talking Point und der ist, also ich habe sie gleich zweimal zitiert, Gloria ist noch nie laut mir gegenüber geworden, würde sie sich auch nicht trauen und wenn du mich anschreist, zerfetze ich dich. Also das sind halt die, das ist die Antrittsrede eigentlich.
Ich finde es auch beeindruckend, dass neben ihm Gloria auf einmal so ganz entspannt und in sich ruhend wirkt und er irgendwie eher der ist, der, bei dem ich mir denke, er wirkt so wie Gloria im Zusammenhang mit Nicola irgendwie.
Er beugt halt vor, ne? Das ist alles Prävention, was er quasi macht. Er will nicht als der, in seiner maskulinen Sicht wahrscheinlich als der Oberlappen rausgehen, der sich von seiner Frau irgendwie anschreien lässt oder so. Weiß natürlich, er hat da einen absoluten Hitzkopf neben sich mit Gloria und will jetzt schon von Beginn an klar machen, so wird das nicht. Und wenn es so wird, dann ist es nur ihre Schuld. Und ich habe es ja von Beginn an gesagt. Ne? Also es ist sehr viel Vorbeugung. Ich glaube, er weiß auch ziemlich genau, was da im Sommerhaus auf ihn zukommt. Aber trotzdem hat man da, und das ist nicht das einzige Paar, aber hat man da schon sehr, sehr große Zweifel, wie ernst das alles ist bei den beiden. Weil wirklich normal, also selbst bei so absoluten Problempaaren, wo man schon so bei der Ankündigung dann irgendwie die Hintergrundgeschichte kennt und man irgendwie Zweifel hat, ist es ja dann trotzdem so, dass die meistens so über sich herfallen, ne, da in der ersten Folge. Es war ja sogar bei Kubi und Georgina oder so, ne, so typisch, so die ganze Zeit sich küssen, einfach offensichtlich so übertreiben, um alles zu überspielen. Aber hier ist es von Sekunde eins eigentlich so, dass sie ein bisschen gegeneinander arbeiten.
Ja, hat man ja auch irgendwie in der späteren Szene, als es um die Bettenverteilung ging und er irgendwie partout nicht neben ihr schlafen wollte, gemerkt, wo man sich dachte, eigentlich seid ihr doch frisch verliebt, eigentlich würdet ihr es doch super finden, dass ihr irgendwie zusammen auf dem engen Sofa zusammen übernachten müsst, aber ja, irgendwie hat dabei eben eher der Fluchtmechanismus eingesetzt.
Ja, und Gloria sagt es auch schon so ein bisschen, dass das Sommerhaus auch so ein bisschen eine Probe ist, ne? Entweder nächstes Level oder Trennung ist ihre Marschrichtung eigentlich. Und jetzt, wenn man aber so die Bilder danach sieht, jetzt, da war letztens wieder so ein Red Carpet Event, wo die beiden zusammen waren, ne? Also es scheint so, als seien sie noch zusammen.
Ja, das vielleicht doch nächstes Level und nicht Trennung. Mal sehen.
Dann lernen sie eben Theresia und Stefan kennen und Stefan wird gefragt, was er denn eigentlich so macht. Er ist ja nicht mehr Zahnarzt, sondern ist jetzt so eine Art Medium oder was
er ist er? Er ist Reiki-Lehrer ist er. Fand ich auch ganz, ganz lustig, weil es zieht ja später noch Sarah Kern ein und die hat ja im Dschungelcamp doch auch ganz viel von so Chakren und so gesprochen. Da hoffe ich, dass sie da vielleicht nochmal in den Austausch gehen. Reiki ist so Energieaustausch, Hand auflegen und solche Dinge. Das ist Reiki und das ist das, was er macht.
Ja, ich habe mir das auch direkt mal für die nächste Staffel Seelenfänger aufgeschrieben und auch seinen Namen mal mir nochmal hinterlegt. Aber ja, mal schauen, ob er das noch zeigen wird, weil das ist ja sowieso ein Bestandteil, ein fester vom Sommerhaus. Also sowohl, dass immer jemand dabei ist, der in irgendeiner Weise esoterisch drauf ist, als auch der Rest des Hauses, der es nicht versteht. Meine Lieblingsgeschichte ist ja immer aus der 2020 Staffel der Hypnotiseur, ne? Und als es da für eine Folge lang mal darum geht, dass alle Angst haben davor, dass er die Leute hypnotisiert, wie zum Beispiel André.
Ja, ich sehe auch schon, ich sehe aber auch schon, dass das Thomas dabei irgendwem so Hand auflegen möchte und die Person dann von einer Wunderheilung spricht. Das hoffe ich, also ich hoffe, dass wir diese Storyline auf jeden Fall noch bekommen. Gloria wirkte ja schon recht interessiert. Die beiden haben ja schon so ein bisschen gebondet darüber, dass sie beide Tarotkarten gerne mal legen. Also ich hoffe, in der Hinsicht passiert noch ein bisschen was in dieser Staffel.
Der Jana-Urkraft-Faktor quasi, dass der auch wieder dabei ist. Ja, den bringen auch gewissermaßen Tessa und Jakob mit natürlich. Die beiden sind auch irgendwie, ja, auch wir zusammen, ne? Also ich habe Tessa, glaube ich, noch nie mit einem Mann gesehen oder auch nicht in irgendeiner so einer Flirting-Situation gesehen. Sie war eigentlich immer, dadurch, dass sie immer so aneckt, ist sie eigentlich immer so eine Einzelgängerin. Und da jetzt Jakob neben ihr zu sehen, war dann einerseits schön, aber andererseits auch, auf sowas stehst du quasi, okay, verstehe. Komisches Couple, aber ich glaube, es kann funktionieren oder es funktioniert für die beiden. Die beiden sind natürlich vegan. Vegan ist Liebe. Poster sehen wir gleich im Einspieler. Ich glaube, er trägt auch in der kompletten ersten Folge dieses Don't Eat the Homies Shirt.
Die haben eine ganze Kollektion dabei. Also es war so ein bisschen, also bei Jakob hat man ja sowieso so ein bisschen manchmal das Gefühl, ist der echt? oder hat den wer gecastet? Weil er wirkt wie so eine Mischung aus, wenn du bei Sims eine Party gefeiert hast und diese Partygäste dann so rumlaufen und seltsame Sachen tun. Eine Mischung daraus und aus ProSieben sucht einen Fake-Nerd für Beauty and the Nerd, weil da müssen die auch immer die gleichen Klamotten tragen am Ende. Und
In der
weil sie
Beschreibung
hatten,
würde
ich
dann
habe
ein
ja
veganer
mindestens.
Nerd stehen, ja.
Genau, der Vegan-Nerd, wo dann alles irgendwie darauf gepolt wird, dass er nur vegan ist und dass seine ganze Storyline in der Staffel wäre. Aber die haben ja eine ganze Kollektion dabei gehabt. Also ich habe mindestens ein T-Shirt, ein Pulli und einen Beutel gesehen mit Don't Eat the Homies.
Die beiden machen auch klar, dass sie gewaltfrei kommunizieren, würde ich sagen, ne, mit Metakommunikation, und sie senden nur Ich-Botschaften, habe ich mir aufgeschrieben. Also sehr anti-eskalativ. Hatte man von Tessa ja auch nicht immer so das Gefühl, dass sie das selber beherzigt, aber die beiden wirken einigermaßen healthy zusammen, weil er, glaube ich, sich sehr stark auch zurücknehmen kann, so würde ich es mal formulieren, in der Beziehung. Naja, Tessa freut sich auf jeden Fall über diese vegetarische Staffel, meckert aber natürlich über die ausgestopften Tiere an der Wand, ne? Hat gesagt, da hängt ein Flusspferd an der Wand. Die nächsten sind Sam und Raffi, haben drei Trennungen hinter sich, sind wieder dann de facto also dreimal wieder zusammengekommen. Sie lieben sich vielleicht, sie sind aber irgendwie auch
Das ist die
so
große Frage.
gleich im Einspieler wird so sich getriezt von wegen, du wurdest 3 Jahre nicht mehr gebucht und so. Und Sam ist natürlich Dauergast, also das ist, glaube ich, schon so ein Ding, was die beiden immer wieder so auseinander dividiert. Man hatte auch hier den Lisha und Lou Gedächtniseinspieler. Also immer wenn man also das Paar Auto fahren lässt, dann habe ich das Gefühl, will man uns auch ein bisschen was sagen. Also dass es da in der Beziehung kriselt. Und es klappt ja dann auch immer, ne? Ist es eigentlich wurscht, ob die jetzt wirklich zusammen sind oder nicht? Ich glaube sogar den SommerhausredakteurInnen ist es mittlerweile völlig wurscht, ob die Leute wirklich zusammen sind oder nicht.
Ja, also bei den beiden kann man sich eigentlich auch schon fragen, mögen die sich überhaupt? Aber vielleicht ist das ja so ein seltener Fall von, sie lieben sich, aber sie mögen sich nicht. Egal, weil wenn man Sam und Raffi bucht, bekommt man Sam und Raffi, und wie die beiden dann letztendlich zueinander stehen, ist dann nur so ein bisschen schmückendes Beiwerk.
Wie fandest du Sams Outfit?
Ja, also ich fand, die beiden zusammen haben eigentlich ein ganz gutes Outfit ergeben. Er hat so Las Vegas Flair und Raffi so ein bisschen Berghain. Also war schon nicht schlecht.
Ja. Also ich fand Sam mit diesem gigantischen Schleier, den er da hinter sich hergezogen hat, über den Feldweg da, durch die Kuhscheiße, war schon sehr schön. Und er kam an, hat gleich mal Eindruck gemacht bei allen, und Micha hat gleich mal gemeint, Sam ist eine kleine Bazille, hat er gleich gespürt. Und Tessa hat Sam auf Insta blockiert. Das war auch so ein Ding gleich von Anfang an, dass da so ein leichter Konflikt da war. Und ja, mal schauen, wie das weitergeht. Es ist ja sogar noch Teil dieser Folge, dass Tessa und Sam bisschen aneinander prallen. Ja. Dann Alessia und Chan, oder wie Alessia sagt, dick und dumm, wenn ich es richtig verstanden habe.
Oder Amore.
Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Hund von Matthias Mangiapane, der auch Amore heißt, natürlich. Alessia, jedenfalls bekannt als Tochter von Willi Herren, wie sie auch selber erklärt. Und Chan war auch schon mal, ne, vor der Kamera bei einer von. Bei Be Real war er, glaube ich, oder? War das Be Real?
Ich weiß noch, ich habe Be Real nicht gesehen, aber ich weiß noch, dass sie ja bei The Real Life waren, und da war ja alles ja
Oder bei The Real
Schwangerschaft ein ganz
Life,
großes
ja.
Thema, und da war er zuerst nichts, also so lange in der Zeit, in der ich noch geguckt habe, wahrscheinlich danach dann schon, war er erst nicht zu sehen, weil da wollte er nicht vor die Kamera, und da war Alessia immer so ein bisschen enttäuscht darüber, dass er halt nicht vor die Kamera wollte und dann eben sie dann nicht on cam irgendwie solche schönen Momente hatten, aber offensichtlich hat er seine Meinung ja geändert.
Ja, und ich bin nicht sicher, ob es eine gute Entscheidung war für ihn, die Meinung zu ändern. Also, er ist so, mein Gott, er ist ein liebenswürdiger Chovy, würde ich es nennen. So, ne? Also, er ist schon klassisches Rollenbild, und also das trägt er schon sehr nach außen. Und ist aber dann, ne, er hat so was Lou-mäßiges. Ne? Also.
Ja, ich hatte bei den beiden ein bisschen gehofft, dass sie so ein bisschen so die Justine und Abend der Staffel werden, so ein bisschen.
Oh
Aber
Gott,
dann hat er
die
das gleich
Namen.
so ein bisschen, ja, hat er das gleich so ein bisschen zerstört durch dieses komische Macho-Gerede. Aber was ich halt irgendwie ganz cool finde, ist, es wirkt halt so, als würde Alessia sich denken, ja, ich lasse ihn jetzt hier mal reden. Wir wissen eh, dass es zu Hause ganz anders aussieht bei uns. Also sie wirkt jetzt nicht so, als wäre sie davon, wenn er sagt, ich will eine natürliche Frau, die soll aussehen wie eine Mutter. Dann lacht sie da halt drüber und erzählt dann in der nächsten Einstellung davon, dass sie sich freut, wenn sie sich wieder die Lippen ausspritzen lassen kann und dass sie von dem Preisgeld die Nase sich operieren lassen will. Also ich glaube, ich finde es halt die Dynamik so ganz witzig, dass er sich irgendwie denkt, er habe da so irgendwie die Hosen an in so einer traditionellen Rollenverteilung und Alessia aber eigentlich macht, was sie will.
Ja, ich finde auch Alessia ist absolut der Publikumsliebling bisher, also auf jeden Fall mein Liebling, mit der fühlt man mit. Es hat also ein bisschen Cosimo-Vibes irgendwie, ne? So dass sie die Wettkämpfe nicht so fürchterlich ernst nimmt. Also man hat es gleich im ersten Spiel auch gemerkt, dass die da mehr lacht, als den Chan so anzuschreien oder so. Also das fand ich eigentlich ganz sympathisch, deswegen Alessia bisher finde ich ganz cool. Gloria hat gleich eine schöne Szene, als Alessia reinkommt, weil sie dann gesagt hat, ich kenne ja deine Mutter, die habe ich bei der 50 gesehen.
Ja, Alessia hat noch kurz probiert, es zu retten und sie dachte, ach, meinst du meine Tante? Und dachte, sie wäre irgendwie mit Anime-Herren wahrscheinlich in dem Format. Und sie so, nee, deine Mutter? Oder war das deine Tante? Oder hä? Und man muss ja dazu wissen, Alessia-Herren und Jasmin-Herren, von der hier eigentlich die Rede war, also die Witwe von Willi-Herren, sind nicht so gut aufeinander zu sprechen, vorsichtig gesprochen.
Na, es ist fast niemand gut, auf Jasmin-Herren zu sprechen, ne? Und man hat ja auch bei Anime gemerkt, in Thailand, beim Kampf der Reality Stars, da ist auch, ne, also diese ganze Nummer mit dem Frühstücksfernsehen und Jenny Elvers und wie wurde da über Jasmin geredet, das war ja diese ganze Geschichte und was hat Jasmin wie hat sie diese Beerdigung organisiert, hat sie da irgendwas organisiert und diese ganze Streitigkeiten in der Familie Herren, da könnte man wahrscheinlich ein eigenes Format draus machen, ist im Zweifel auch gerade in Arbeit wahrscheinlich, aber das
eventuell.
Ja, hat Gloria hier schön, also schönes Fettnäpfchen, ins Herrenfettnäpfchen getreten auf jeden Fall.
Ja, fand ich aber auch, war auch eine meiner Lieblingsszenen, weil es halt so unbedarft war. Gloria wollte in dem Moment halt wirklich nicht provozieren oder so, sie hat es nur einfach nicht gecheckt und das fand ich dann halt leider irgendwie sehr witzig.
Ja, weiter geht's mit Raul und Vanessa. Raul Richter, ne, mittlerweile, ich weiß nicht, ob immer noch Notruf Hafenkante, Superstar.
Der Sohn von Joe Gerner, ganz wichtig.
Der Sohn, genau. Ja, Vanessa ist immer noch, glaube ich, Influencerin und als die hat sie Raul auch kennengelernt damals. Er ist in ihre Insta-DMs geslidet und wie das jetzt zur Schau gestellt wird, wie er sie aufgerissen hat und was das für eine Dynamik ist zwischen den beiden, ne, die Dreharbeiten dafür, diesen Einspielerfilm im Fitnessstudio. Es wird vom Beginn an sehr schön das Bild vervollständigt eigentlich, was man davor schon von Raul Richter hatte. Also ich habe mir direkt wieder gedacht, also das ist wirklich perfektes Casting. Die beiden werden sich schön blamieren und werden es überhaupt nicht checken in diesem Format. Und ja, es geht schon im Begrüßungsfilm los eigentlich.
Ich muss ja sagen, ich habe eigentlich gedacht, dass die so ein bisschen also langweiliger sein könnten, aber Raul Richter ist ja komplett unhinged. Das habe ich nicht mit gerechnet, dass das dann doch so unterhaltsam wird mit den beiden. Also ich hoffe, sie werden so ein bisschen die neue Familie Dürr im Sommerhaus und ich könnte mir vorstellen, dass sie da auf einem ganz guten Wege sind.
Ja, es pendelt so zwischen Dürr und Basler, ne? Also so einerseits, es ist so krass, das Ungleichgewicht, wer ist hier der Prominenteste, weil es so ganz klar er ist, also so als herkömmlicher Sicht, ne, Schauspieler, hat bei seriösen Produktionen mitgemacht und so, das ist so ganz klar und alle wissen es eigentlich, dass Raoul der Go-To-Guy ist, ne, so der, er ist der Bekannteste und er weiß das halt auch und das war ja damals bei Mario Basler auch schon genauso, dass eigentlich gar kein Zweifel bestanden hat, dass natürlich Mario Basler der Bekannteste ist. Und deswegen dieses krasse Ungleichgewicht, diese krasse Hierarchie, die ist so, wenn man den Cast dann so durchliest, dann denkt man sich, ja, lauter Reality-Stars und halt Raul Richter, oh Gott, haben sie keinen gefunden quasi mehr, der an seiner Seite steht. Aber es ist natürlich auch super geil, wenn es halt so ist, weil noch dazu, die halt auch sportlich sind, dann werden sie sich dadurch wieder unbeliebt machen und dann aber auch so diese komplett überhebliche Art, dann diese eklige Beziehungsdynamik. Also das ist so zu 100% Sommerhaus, finde ich, dieses Casting einfach. Also ich bin sehr, ich hoffe, dass sie lange drin bleiben.
Ja, also ich bin auch Fan, also nicht, weil ich sie so sympathisch finde, wobei jetzt gegen Vanessa habe ich jetzt per se erstmal nichts, aber die sind halt sehr unterhaltsam. Erstmal. Also erstmal mal sehen, was da noch kommt. Aber allein diese, wie er diese Fremdgeh-Geschichte erzählt hat, da dachte ich mir, er wird sich doch vorher Gedanken darüber gemacht haben, wie sie dieses Thema, weil das ging ja auch durch die Medien, dass die mal getrennt waren, weil er fremdgegangen ist, wie sie das darstellen wollen. Und dann dachte ich mir so, wie ihr das jetzt erzählt habt in eurem Einspielerfilm, dachtest du wirklich, ist die beste Art und Weise, das dem Publikum zu
Ja.
erzählen? Ich glaube irgendwie nicht.
Und das dann hintereinander geschnitten mit dieser Szene, wie sie da diese an diesen Bändern so rüttelt und er dann so ganz eng hinter ihr steht und dann so richtig auf ihren Arsch so geiert. Also das war alles, also ich frage mich, wie du aus dem Dreh rausgehen kannst und denken kannst, das war die richtige Entscheidung, dass wir ins Sommerhaus gehen, weil das muss doch schon im Dreh, muss es doch klar sein, dass ich gerade wieder größter Arsch rüberkomme, so.
Ja.
Also das muss man doch checken. So, wenn man von sich selber immer denkt, man ist der große Medienprofi, dann muss man das doch beim Dreh erkennen, in welches Licht die mich gerade rücken wollen. Und
Ja.
wenn da der Autor zu mir sagt, ja, jetzt stell dich da mal hinter Vanessa bitte, wir wollen das mal gerne so einfangen, dass du jetzt mal sie so von hinten umarmst und dann redet mal, wie ihr euch kennengelernt habt, wie das da mit Instagram genau war und so. Also dann muss man das doch checken, dass das gerade irgendwie in eine komische Richtung geht.
Dann halt noch da zu sitzen und zu sagen, ja, ich bin fremdgegangen, weil ja, ich hatte halt Bock auf was Neues. Da denke ich mir, Junge,
Ja.
muss doch gerade merken, in welche Richtung dieser Film geht. Also, dass du gerade also nicht gut rüberkommst. Aber vielleicht fand er es auch lustig. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Aber genau das macht es halt auch irgendwie unterhaltsam.
Apropos nicht gut ankommen, Umut und Emma kommen an. Auch sie werden im Auto gezeigt in so einem Oldtimer, wo ich mich gefragt habe, ist das, also gehört der denen oder war das irgendwie so ein Prop, den sie da genutzt haben für den Dreh oder? Habe ich was nicht mitbekommen. Weißt du da was aus Instagram-Stories, dass Umut so ein Oldtimer hat?
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass die beiden anscheinend in Elmshorn leben und das tut mir sehr leid für sie.
Norddeutsche werden den Gag verstehen. Ich habe jetzt einfach mal höflichkeitshalber gelacht.
Ja, gut, danke.
Ja, das Auto ist auf jeden Fall nicht angesprungen. Dann ist es dann mittendrin irgendwie abgestorben und es wurde wieder klar, okay. Wir freuen uns auf das blinde Autofahren bei den beiden auch. Da wird einiges gehen wahrscheinlich. Umut hat gesagt, ich habe keine männlichen Freunde, Emma hat keine weiblichen Freunde, von daher nee, andersrum natürlich, ich habe keine weiblichen Freunde, Emma hat keine männlichen Freunde, von daher passt doch alles. Und denkt sich schon, okay, ja gut, dann
Auch ja, auch
wissen wir
das ist
auch
wieder so
Bescheid.
ein, auch das ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, also habt ihr diesen Film gedreht und wolltet sympathisch rüberkommen oder habt ihr irgendwie, was habt ihr euch
Ich
dabei
glaube,
gedacht?
den beiden ist es sogar klar und den beiden ist es, glaube ich, auch fast schon recht, wenn die so rüberkommen, weil also
Ja.
diese schamlose Art und Weise, wie diese Beziehung losgelegt hat, wie sie dann weiterging, wie sie im Temptation Wiedersehen auch nochmal zelebriert wurde und wie es jetzt dann auch danach bei Social Media weiterging. Also das ist für mich eigentlich das Paar, was halt bewusst auch provozieren will. Die wissen schon, dass sie alle erstmal
Das,
unsympathisch finden, oder?
ja, ich glaube, das ist halt alles, was sie immer so zur Schau stellen, ist ja diese Wir zwei gegen den Rest der Welt-Mentalität. Und das wirkt halt aber auch wirklich so, als fänden sie das auch so ein bisschen geil halt, dass jeder von ihnen spricht als das aktuell meistgehasste Paar im Reality-TV. Und es wirkt jetzt, also sie machen jetzt nicht so wahnsinnig viel dagegen, damit es anders rüberkommt.
Ja, also ich finde, dass Alex und Vanessa da einfach wesentlich interessanter waren, so, weil bei Alex da eher immer noch so ein philosophischer Unterbau noch dazu kam, ne? Also dieses ganze Maskuline und dieses Männerrechtsmäßige und dass er sich missverstanden fühlt. Umut wirkt halt in allen Belangen wie so Alex Petrovic im Minus-Aura-Bereich, so. Also Alex hat schon wenig Aura, aber der geht halt nochmal wesentlich weiter in den Minusbereich. Also als würde er ihm in allem so nacheifern wollen und als wollte er halt so diese ultimative Bekanntheit genau wie Alex haben. Und Emma ist dahingehend ähnlich wie Vanessa, dass sie denkt, sie steht mit ihm so auf einer Ebene, ne, und denkt, sie gibt ihm Widerworte, aber eigentlich ist klar, dass Alex bzw. Umut so die Ansagen macht und sie auch nur ein bisschen natürlich wegen seiner Dummheit überhaupt bekannt ist und wegen seiner ruthless Art, ne, diese Beziehung überhaupt gestartet zu haben.
Ja, stimmt. Also man muss halt sagen, Umut fehlt halt komplett diese Vielschichtigkeit, die Alex zumindest bis zum gewissen Punkt noch hatte. Also, dass Alex noch ein paar mehr Punkte hat, an denen man sich reiben kann oder wegen deren man sagt, den kann man schon mal in eine TV-Show einladen. Und Umut ist halt relativ eindimensional, finde ich.
Finde ich auch. Ich bin gespannt, ob da noch was dazukommt, aber die erste Folge lässt jetzt nicht hoffen, dass Umut wahnsinnig viel mehr aus sich rausholen kann. So. Also ob da mehr kommt als von wegen, ich verteidige meine Frau, ist fraglich. Aber Sam macht es gleich natürlich richtig, bringt den ultimativen Trash-TV-Move und fragt, Ugur oder was war das, wie heißt du nochmal? Und ach, du bist der Fremdgeher, da geht es eigentlich direkt los, ne?
Noch geiler fand ich eigentlich, dass er im Punkt vorher ja noch meint, ach ja, ach wie süß, ein Bachelorpaar, ihr habt euch ja bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Also nach dem Motto, ich tue jetzt so, als würde ich Emma mit Jana Maria verwechseln, was natürlich Quatsch ist. Sam wird alle diese Formate genauestens studiert haben. Er wird genau wissen, was abgeht und wer ist. Und deswegen weiß man natürlich, dass es pure Provokation war, von vornherein reinzugehen und so zu tun. Ach hoppla, ich dachte, du bist jetzt die Ex.
Dann gab es einen harten Cut zu Jakob, der zu Tessa gemeint hat, so, du bist meine Sternschnuppe, aber eigentlich bist du keine Sternschnuppe, sondern ein Satellit und schickst mir die Signale der Liebe. Also man etabliert ihn recht direkt als absoluten Weirdo. Und Sam stichelt weiter, währenddessen bringt Umut immer weiter in Bedrängnis, will alles zu Temptation Island wissen und meinte dann auch irgendwie, der Plan war, nur Pizza in die Mikrowelle zu schieben. Also da geht's direkt los. Er stichelt natürlich, er kennt die Szenen in- und auswendig natürlich und weiß, wie er da pieksen muss, damit bald schon die Explosion rauskommt. Davor kommt aber noch Sarah Kern an mit ihrem Tobias. Die beiden führen ja eine Fernbeziehung, gar nicht so lang, ne? Ein paar Monate erst oder so?
Ja, noch nicht so lang. Erstes Paar übrigens auch, das jetzt schon wieder getrennt ist. Schade, aber...
Ja, stimmt, ja, ja stimmt.
Ja, aber
war direkt beim Cast-Announcement haben sie das schon bekannt gegeben, ne?
Ja, ich glaube vor 2 Tagen oder so kam das, weil sie jetzt als Freunde im Urlaub geflogen sind und das jetzt nochmal bestätigt haben. Ich glaube, als die Folge bei RTL Plus kam, waren sie offiziell noch zusammen. Aber
was? Das ist in der letzten Woche passiert. Ich dachte, das war schon vorher klar.
Naja, also offiziell ist offizielle Posting vom Sommerhaus der Stars Instagram-Account kam, glaube ich, gestern oder vorgestern.
Ja, ich bin bei Sarah Kern ja immer noch so ein bisschen ratlos. Sie wirkt nicht, als wollte sie unbedingt in diese Shows. Ne? Also sie wirkt nicht, als hätte sie da den Spaß ihres Lebens und würde sich da jetzt extra eben so eine Beziehung suchen, damit sie da jetzt einziehen kann. Ich glaube, sie nimmt die Gage halt super gerne mit. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es wie eine absolute Fake-Nummer gewirkt hat mit ihm.
Nee, gar nicht. Also ich fand es halt auch lustig, weil Gloria meinte, ja, Sarah Kern ist ja so ein alter TV-Hase. Und ich dachte mir dafür, dass Sarah Kern nun echt eigentlich viel Erfahrung mit TV hat, kommt immer relativ wenig bisher, wenn sie in so Formaten ist. Und ich glaube jetzt auch, dass das jetzt keine Fake-Beziehung ist oder so. Das ist jetzt halt, ja, Fernbeziehung, großer Altersunterschied, noch nicht so lange zusammen, aber wirkte jetzt schon wie eine relativ normale, gefestigte Beziehung. Deswegen, ich weiß nicht mal nicht so genau, was sie da jetzt eigentlich will oder was sie von den Formaten erwartet.
Ja, ich auch nicht. Also, weil wie gesagt, sie macht dann ja auch recht wenig, aber vielleicht kommt jetzt ultimativ Payback für alle etwas langweiligeren Sarah Kern-Auftritte in dieser Sommerhausstaffel. Vielleicht gibt es da was die RedakteurInnen und AutorInnen sehen seit Jahren und nicht richtig rauskitzeln konnten in anderen Staffeln und so, in anderen Formaten. Aber jetzt, vielleicht kommt das jetzt.
Wer weiß. Also naja, es ist natürlich auch immer ein großer Name, wenn sie dabei ist. Sarah Kern sagt halt vielen Leuten was. Es ist vielleicht schon mal nicht schlecht. Ja. Aber ich fand's sehr lustig, als beim Einzug, als Jan dann rief, so, ey, das ist doch Chico Lotto-Millionär.
Oder ist es, ist Wayne Carpendale, oder?
Ja, keiner von beiden, schade. Beide würde ich auch sehr gerne im Sommerhaus sehen. Aber leider nicht. Es ist nur der Jäger.
Also judging from der Einschlafshow würde ich sagen, dass Wayne Carpendale extremes Raue Richterpotenzial auch hätte.
Das glaube ich auch. Also er würde da niemals mitmachen, aber ich würde es sehr gerne sehen.
Ja. Naja, die beiden ziehen dann ein, beziehungsweise Tobias wird ja noch eingeführt als Jäger, was auch sehr schön ist, ne? Er hat selber ausgestopfte Tiere zu Hause liegen und wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass wir hier die große vegetarische Staffel haben, ist das natürlich gefundenes Fressen für uns natürlich, dass Tobi hier auf Fleischdiät zumindest mal gesetzt wird. Dann Sam und Theresia finden sich direkt zusammen, analysieren alle so ein bisschen. Umut, Emma, Alessia und Chan werden auch gleich so eine Art Allianz gegen Sam. Da merkt man schon, okay, da ist nicht so viel Sympathie da. Chan, auch mit den ersten Fleischfresser-Aussagen, manche Tiere sind einfach nur da, um gegessen zu werden in Anwesenheit von Tessa. Da hätte es auch direkt schon eskalieren können,
also
ist es aber noch nicht.
Tessa war eigentlich noch, also es war am Anfang ja wirklich eine konstruktive Diskussion für Tessa-Verhältnisse, muss ich sagen, als sie da am Tisch saßen. Und letztendlich, Tobi war dann ja am Ende so ein bisschen genervt und meinte dann so, ja, da muss ich ja gar nicht erst großartig mit ihr drüber reden. Aber ich denke mir, naja, es war eigentlich schon recht konstruktiv. Und das Ding ist halt, es gibt halt auch nun mal nicht, also mir fallen nicht so wahnsinnig viele Gründe ein, mit denen man rechtfertigen kann, dass man unbedingt Fleisch essen muss. Und das ist vielleicht auch manchmal so das Problem in dieser Diskussion, weil außer wenn du sagst, ich habe 1 Million Nahrungsunverträglichkeiten und kann sonst nichts essen, kann man halt schlecht gegenüber Tessa argumentieren. Weil es halt deswegen kein Wunder, dass keiner Bock hat, mit ihr zu diskutieren in dem Sinn.
Es gibt keinen moralischen Grund, Fleisch zu essen. Das ist halt das Ding. Und sobald sie mit Moral argumentiert, oder generell alle, das muss ja nicht mal Tessa sein, aber dann hast du da kein Gegenargument. Entweder legst du darauf mehr Wert oder du kannst darüber eher hinwegblicken oder weiß ich nicht, auf jeden Fall, es gibt kein richtiges Gegenargument dagegen. Und wenn sie natürlich mit diesem Totschlagargument immer kommt und sofort immer aufdreht auf höchste Stufe, ne, mit Leichenteilen und so weiter, dann hast du halt keine Chance, ein sachliches Argument zu finden und dann wird es immer direkt halt persönlich. Und und so eskalieren diese Streits ja immer, dass Tessa da völlig übermotiviert und mit so einer, sie ist ja wirklich Aktivistin, ne? Sie ist ja jetzt nicht so, dass sie einfach vegan lebt und halt gerne über das Thema redet, sondern sie ist ja wirklich, sie will alle Menschen davon überzeugen, dass das der richtige Lebensweg ist. Und ich finde auch, dafür hält sie sich noch zurück in Folge 1 zumindest. Ne?
Ja, aber es ist halt natürlich einfach immer, vor allen Dingen, wenn man sie, das ist dann in dem Sinne halt auch einfach gut gecastet, wenn sie an so einem Tisch sitzt mit Personen. Eine Person ist Jäger, eine Person sagt, ich für meine Diät ist es essentiell, wenn ich viel Fleisch zu mir nehme. Und andere Personen, die sagen, gehört halt dazu, für mich Fleisch. Dann hat man natürlich da gleich schon mal so einen leise vor sich hin kochenden Konflikt.
Ja, und es wurde auch sehr schön wieder eingefangen vom Schnitt. So, ne, diese, vor allem so die Jäger, also ich mir hat das mit Jäger Tobi sehr gut gefallen, wie er dann da reinkam. Und immer die Schnitte auf die ganzen ausgestopften Tiere sind natürlich auch super, muss man sagen.
Ja, stimmt.
Also man hat das Gefühl, dass Fleisch so ein bisschen die Zigarette analog zur Mario Basler Staffel hier ist.
Ja, stimmt.
So, dann kommen wir zum großen Konflikt. Es wurde dann Abend und es gab eine längere Diskussion draußen auf diesem Tisch da, auf der Veranda quasi, zwischen Raffi, Sam, Vanessa, Raul und Emma. Und ich habe mittlerweile auch das Reaction-Video von Vanessa, glaube ich, irgendwie bei TikTok angezeigt bekommen, wie sie dann auch gemeint hat, ja, das war eine sehr, sehr lange Diskussion, wo natürlich dann Einzelteile hier zusammengeschnitten wurden und dann kam das so wie so ein sehr schneller Wortwechsel rüber. Aber ist ja völlig wurscht. Auf jeden Fall, Emma saß da alleine und die anderen zwei Paare eben ihr gegenüber und vor allem Raffi und Sam, vor allem Sam, hat sehr stark angefangen damit, so diese Verführerin-Rolle zu hinterfragen, die sie halt hatte. Die sagen halt, ne, dass sie Schuld hat, dass die Beziehung von Umut überhaupt zu Brüche ging. Es ist schon ein bisschen Prostitution, was du da gemacht hast. Dann auch Raul mit diesem hoch den Rock rein, den Pflock-Spruch.
Schon jetzt Instant Classic.
Ja, das ist mal wieder so ein First Dates-Moment mit Kinderzimmer geht immer, wo ich mir auch denke, ich habe diesen Spruch auch noch nie gehört. Hoch den Rock rein, den Pflock, was ist das denn wieder? Ja, auch dieser Vorwurf, ne, sie hat das überhaupt nur gemacht, um ins Sommerhaus zu kommen und so. Und das wurde dann alles, hat sich so hochgesteigert und dann war so eine Gelächterstimmung und ne, alle gegen eine. Dann hat sie irgendwann den Mut aufgebracht zu sagen, ich finde das gerade herabwertend gegenüber mir und hat begonnen zu weinen und dann so dieses typische Sam Dylan-mäßige, warum weinst du denn jetzt eigentlich, was ist denn jetzt los, warum weinst du denn so?
Das habe ich doch so gar nicht gesagt. Also ich habe ja nur Fragen gestellt. Ich interessiere mich ja nur für die Leute um mich herum.
Ja, Emma geht weiter zu Umut, erzählt von Sams Kommentaren. Umut daraufhin erstmal so ein bisschen, was hat der gesagt, was hat der gesagt, was hat der gesagt, und er wertet gerade alles aus und denkt auch drüber nach, was ist jetzt meine passende Rolle überhaupt. Mhm. Folge 1, okay, die brauchen hier einen großen Höhepunkt. Ich gehe jetzt da raus, stürme aus dieser Tür raus, spreng die so auf und gehe nicht da einfach so mal zu Sam und sage, hey, können wir das mal kurz besprechen, sondern du kommst jetzt mit, steh auf, wir gehen jetzt hinter, wenn du ein Mann bist, stehen wir jetzt auf und gehen dahinter und reden und bringen natürlich die ultimative Unruhe rein. Und ja, dann eskaliert's.
Einfach. Ja, vor allen Dingen hatte er sich, glaube ich, doch auch zuerst irgendwie mehr oder minder Raffi geschnappt und ich dachte mir, okay, Raffi hat jetzt viel weniger zu tun gehabt damit als Sam. Aber ich muss auch sagen, die Rolle, Emma hat ihn ja auch so ein bisschen auf die Rolle gedrillt, weil ich das so merkwürdig fand, weil sie kam dann ihr weinend zu ihm und dann war sie ja sauer, weil Umut nicht bei ihr war, weil er in der Küche war und mit anderen Leuten Spaß hatte. Und sie alleine draußen saß. Und ich dachte mir, naja, das ist halt das Sommerhaus. Du kannst da nicht diese Bonnie- und Clyde-Nummer die ganze Zeit durchziehen, sonst wirst du ja sofort rausnominiert. Du musst ja irgendwie Kontakte knüpfen. Und kann er ja nicht wissen, dass du gerade draußen sitzt und geroastet wirst von Sam Dillon. Also fand ich dann auch merkwürdig, dass sich ihre ganze Wut dann irgendwie so auf ihn übertragen hat. Und damit war er dann natürlich auch sofort in dieser Position. Eben konnte ich meine Frau nicht verteidigen, deswegen muss ich sie jetzt verteidigen. Und dann ist es irgendwie schon in Folge 1 eskaliert.
Ja, aber wie hast du das empfunden? Also ich habe jetzt auch schon ein paar so Stimmen gehört, auch bei TikTok und so, die dann gemeint hatten, ja, ich habe nicht so richtig Mitleid mit Emma. Also kann man quasi darüber hinwegblicken, was Emma und Umut so gemacht haben? Ich finde immer vor allem eben dieses Temptation Island Wiedersehen immer so ein Ding, wo man wirklich gemerkt hat, ja, da ist wirklich relativ wenig Reue oder irgendwie die benehmen sich einfach nicht gut so für das, was sie da gerade getan haben. Ich finde aber natürlich, muss man schon sagen, ist Emmas Job einfach gewesen, ihn zu verführen. Und dieser Vorwurf immer gegenüber Temptation Island Verführerinnen, auch was jetzt wieder Valentina ja auch wieder gemeint hat, weil sie sich ja dann auch quasi nachträglich nochmal gerechtfertigt hat dafür, wie sie Vanessa behandelt hat. Und auch dieses, also sie hat ja dann auch gemeint, ich kann Sam da voll verstehen. Und das ist halt eine Sache, die ich einfach irgendwie immer scheiße finde, wenn man gegen diese Rolle als Verführerin so schießt, weil ich meine, was willst du denn machen? Also das ist halt ihr Job da und alle wissen das. Also es ist ja nicht so, dass es überraschend kommt, dass da Leute einfach deine Beziehung crashen wollen, sondern Leute, die sich bei Temptation Island anmelden als Paar, die wissen, da sind Leute, die wollen sich an deinen Partner ranmachen oder deine Partnerin so.
Ja, also es ist halt, ich finde es halt auch, was heißt schwierig. Also erstmal ist mein Problem, ich mag weder Emma noch Umut noch Sam. Also Sam finde ich unterhaltsam, aber jetzt in der Situation fand ich keiner kam so wirklich sympathisch rüber. Ich weiß nicht, ob das mein Urteil dann trübt, aber ja, also es ist, dass wenn Sam dann da sitzt und sagt, dass quasi der Job als Verführerin so ein bisschen Prostitution ist, denke ich mir, das ist halt Schwachsinn, weil im Prinzip ihr prostituiert euch ja eigentlich alle fürs TV. Also das ist jetzt irgendwie nicht so als, ich meine, so hätte vielleicht Emma kontern können, dann wäre es vielleicht irgendwie das Thema noch so ein bisschen entspannter geblieben. Aber das ist natürlich erstmal Schwachsinn, weil das ist halt genauso ein TV-Job wie jeder andere. Natürlich ist als Verführerin ist natürlich eigentlich nicht dein Job, dich in jemanden zu verlieben und dann mit der Person irgendwie auch vor der Kamera Sex zu haben. Das muss auch nicht unbedingt zum Job einer Verführerin dazu gehören. Aber das Problem ist halt eben einfach, dass Emma und Umut ja von vornherein diese ganze Story so erzählen, nee, wir bereuen einfach nichts. Und Emma wurde ja wenige Minuten vorher noch gefragt, ob ihr das irgendwie leid tat gegenüber Umuts Freundin. Und so, sie dann so, ja nee, das ist ja nicht mein Problem. Er war ja in der Beziehung. Ja, schon. Aber es kommt halt auch einfach nicht so wahnsinnig sympathisch rüber, wenn sie denn da sagt, ja, das ist mir ja alles egal und wir sind ja jetzt zusammen und Punkt. Und natürlich wissen die beiden wissen ja, sie sind gerade nicht so beliebt. Die spielen ja auch damit, dass sie gerade nicht so ein gutes Image haben. Und die werden ja auch die letzte Staffel vom Sommerhaus geguckt haben und werden ja auch gesehen haben, wie mit Alex und Vanessa umgegangen wurde. Das heißt, sie konnten sich auf genau solche Situationen eigentlich auch vorbereiten. Und es kann mir keiner erzählen, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass irgendwer kommt und unangenehme Fragen stellt und nachbohrt. Und ich kann auch nachvollziehen, dass die Art und Weise, wie das geschehen ist, eine super unangenehme Situation für Emma war. Es war für Jana Maria aber wahrscheinlich auch unangenehm, sie und Umut bei Temptation Island zusammenzusehen. Also ja, ich finde grundsätzlich die Art, wie Sam das gemacht hat, die war natürlich einfach eklig, aber es ist auch eine Situation, die erwartbar gewesen ist.
Ja, und ich finde, dass es Emma eigentlich im Großteil noch gut macht, ne? Sie hat ja schon auch Gegenargumente vorbereitet und so. Aber sie hat halt wirklich, glaube ich, nicht mit Sam gerechnet. Also mit Sam in der Vehemenz, wie er das halt so auch gefragt hat. Und Prostitution ist dann natürlich auch so ein Buzzword, was er ja dann danach auch bestritten hat, dass er das Wort jemals gesagt hat. Fand ich halt auch geil, ne?
Ja,
Sam, der immer
das ist halt
wegen.
ja, so Sam Gaslighting at its best
Ja.
wieder.
Ja,
Also das
Sam
ist,
Lighting.
wie gesagt, ja, keine Frage. Sven Dillon hat wieder einen rausgehauen. Aber das ist halt, wie gesagt, er hat es definitiv übertrieben. Es hilft dann natürlich auch nicht, wenn du dann so Leute daneben sitzen hast wie einen Raoul, der das noch befeuert, weil er das offensichtlich gerade irgendwie witzig findet in der Situation.
Ja.
Und die anderen, die dann da halt neugierig sitzen und dann weiter mit nachfragen. Und irgendwann ist das Thema halt auch mal gut, weil so interessant ist es halt auch eigentlich gar nicht. Wir wissen alle, was passiert ist. Die beiden haben klargestellt, nö, wir bereuen nichts. Punkt. Damit muss man
Aber
dann halt leben. Dann kann man ihnen sagen, finde ich blöd von euch, dass ihr das so seht. Ist irgendwie nicht meine Art von Moralverständnis, aber dann ist das Thema halt auch durch. Dann interessiert mich das auch eigentlich gar nicht mehr so genau.
also ich finde, die ekligsten in der Situation sind einfach Raoul und Vanessa. Also ne, von Umut und Emma erwarte ich das, wie sie sich verhalten. Von Sam und Raffi erwarte ich das, wie sie sich verhalten. Aber von jemandem, der nicht aus dieser Reality-Welt kommt, der auch von sich selber sagt, dass er, ja, mein Gott, das ist hier nicht meine Welt und so. Und dann erwarte ich halt auch, dass du halt das tust, was jeder vernünftige Mensch machen würde. Dass du halt wirklich das genauso sagst, wie du es gerade gesagt hast, ne, ist ja wurscht. Also ihr habt euch, mein Gott, ist jetzt halt passiert und wenn die beiden glücklich sind, dann sind sie glücklich und bla bla bla. Also dann machst du halt sowas und machst nicht hoch den Rock rein im Flock und machst nicht hier eben dieses Überhebliche von wegen, ja, ich würde sowieso nicht in so einer Sendung teilnehmen, aber was ihr da macht, ist ja Wahnsinn, mein Gott. Also du hast doch schon ordentlich
Nee,
hier und so.
Raoul geht halt ohne Cam fremd. Das ist natürlich
Genau.
viel besser, als
Ja,
das,
viel
was die
besser.
beiden gemacht haben. Das stimmt. Und dann sitzt halt seine Partnerin daneben, die sich das alles mit anhört und wie er da Witze drüber reißt, wohl wissend, dass er genau dasselbe gemacht hat, vor gar nicht allzu langer Zeit.
Das war die perfekte Raoul und Vanessa-Szene, die ich
Ja.
gebraucht habe, um dann ultimativ das Bild über sie mir gebildet zu haben. Also mal schauen, wie das weitergeht. Aber ich erwarte noch Großes von den beiden auf jeden Fall in dieser Staffel. Das wird bestimmt schön. Ja, danach gibt es auch gleich dann die Aussprache, wenn man das so nennen kann, zwischen Sam und Umut. Und er führt das ja so, er versucht das ja so einigermaßen ruhig zu spielen, zumindest. Er wirft Sam vor, dass er gezielt hat, provoziert hat mit seinen Aussagen und dass er sich jetzt vor allem dumm stellt. Und das ist ja
Das stimmt halt
auch
auch.
ein guter, genau, guter, also das ist auch so. Da bestreitet dann eben Sam, dass er jemals das Wort Prostituierte auch in den Mund genommen hat. Ja,
Ist halt auch so ein
danach.
typischer Sam-Move, so nach dem Motto, hat er ja auch
Ja.
wirklich nicht gesagt. Er hat gesagt, da hast du dich ja schon prostituiert. Aber natürlich kann er darin sitzen und sagen, also Prostituierte habe ich nie gesagt. Nee,
Ja.
das ist, es war aber auch witzig, Umut zu sehen, weil es war eigentlich wie im Temptation Island Wiedersehen, wo man gemerkt hat, wie er sich super, super anstrengen muss, um ruhig zu reden. Und man aber genau gemerkt hat, so aus jeder Pore von seinem Gesicht dampft es gerade eigentlich schon.
Ja, also ich finde, es ist so eine Mischung aus, er muss sich anstrengen, ruhig zu bleiben und er muss sich anstrengen, aber trotzdem den Harten raushängen zu lassen gleichzeitig. So. Also zu 100% authentisch ist dieses, ich beschütze meine Frau jetzt auch nicht, glaube ich. Also ich glaube, er will das gerne sein, weil er eben der Alex Petrovic-Nachfolger sein will. Aber so in seiner DNA liegt das eigentlich gar nicht so sehr, glaube ich.
Nee, ich glaube auch nicht. Also ich glaube, das ist jetzt halt ihre Rolle, weil wie gesagt, dieses wir zwei gegen alle und da gehört das dann irgendwie dazu und dieses Image probieren sie halt irgendwie durchzuziehen.
Ja.
Auch wenn das eigentlich nicht unbedingt sein Naturell ist und auch nicht das, was man jetzt so bei Bachelor in Paradise zum Beispiel gesehen hat.
Dann wurde Nacht und es mussten Schlafplätze noch gesucht werden. Und jetzt kommt der große Bettenkonflikt. Nein, natürlich nicht, denn es gibt eine Taktik, die hier angewandt wurde, ein Trick, dass man die Betten auslost. Haben wir auch noch nie, glaube ich, so gesehen.
Nee.
Das war, ich weiß nicht, von wem kam der Gedanke? Ich glaube von Sarah und Tobi, oder? War das nicht von den beiden?
Tobi hatte am Ende auf jeden Fall diese Zettel in der Hand. Daran erinnere ich mich noch. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es von den beiden gekommen ist. Es war ja auch schon überraschend, dass nicht gleich die Ersten, die reingekommen sind, sich das beste Bett gekrallt haben. Das hat man ja auch selten erlebt. Deswegen
Ja.
glaube ich, es kam tatsächlich von den beiden, ja.
Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, genau, weil Gloria doch relativ früh im Haus war und dann am Ende auf diesen, auf der Couch quasi geendet hat. Und dann hat doch irgendjemand gesagt, ich glaube Sam und Raffi, dass, ja, mein Gott, die waren doch als erstes da, hätten sich doch das beste Bett nehmen können. Ist doch, mein Gott. So, also, dass die das dann eben quasi vorwerfen im Nachhinein, ja, warum habt ihr euch denn nicht so verhalten, wie wir es euch garantiert in der Nominierung vorgehalten hätten, wenn da ein großer Streit draus entstanden wäre. Also das fand ich auch sehr schön.
Stimmt, toll, ihr habt uns einen Nominierungsgrund weggenommen. Super, was sollen wir denn jetzt machen?
Ja, Alessia und Chan schlafen mehr oder weniger auf dem Boden, das kann man noch bemerken. Und ja, dann wurde Nacht und es wurde Morgen. Jakob ist müde. Ja,
du hast das Allerbeste vergessen noch in der Nacht, als Thomas das Bett zerstört hat, quasi.
Ach so, ja, den Ton, den man dann zweimal eingespielt hat. Als einmal so in live, wie es passiert ist, dass Thomas da irgendwie auf ein Bettgestell getreten ist und das so einfach kaputt gemacht hat, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, er wollte über so ein irgendwas rüberklettern und ist dann mit dem Fuß, hat er das Lattenrost gesprengt. Und dann hat Theresia erstmal geschrien wie am Spieß und
Thomas!
Genau. Das sind so Sommerhausmomente, die ich liebe. Gerne eine ganze Folge, wo Leute aus Versehen Dinge kaputt machen. Da bin ich dabei.
Ja, weil das dann ja eben nochmal als letzten Ton eingespielt wurde, als es dann Nacht wurde und man das Haus nur noch in der Totale gesehen hat und dann nochmal dieses, Thomas. Ja. Und dann wurde morgen, Jakob wacht auf und ist noch ziemlich zerknautscht, wie sagt man. Auf jeden Fall, im O-Ton hat er klargestellt, normalerweise würde er jetzt Traumtagebuch schreiben und so. Also irgendwie hat man auch das Gefühl, das macht er auch ein bisschen mit Absicht, so diese Rolle, oder? Also das kann jetzt nicht.
Ich sag ja, also ein kleiner Teil von mir kann nicht glauben, dass er nicht gecastet ist für diese Rolle. Ich bin mal gespannt, wie es sich noch entwickelt. Wenn das alles echt ist, dann weiß ich auch nicht. Bin ich auch begeistert, aber im Moment habe ich noch meine Zweifel.
Emma und Umut machen vor dem Spiel so eine Valentina und Chan Distanzierungsaktion, ne? Sie separieren sich schon extrem früh in der Staffel von dem Rest und frühstücken alleine und verschwören sich von wegen, ja, wir müssen uns jetzt saven, und Sam müssen wir rauswählen, der darf sich auf gar keinen Fall saven. Micha leistet nochmal seine Vorrede von wegen, Gloria wird mich nicht anschreien, das wird nicht passieren. Er beschwört's quasi und dann ging's ins Spiel mit der Wippe. Und wie gesagt, hier ist mein Publikumsliebling ist der Ball mit den kleinen Füßen, der hier, glaube ich, neu dazu kam. Den habe ich zumindest in den anderen Staffeln nicht mehr in Erinnerung. Und was mir noch stärker aufgefallen ist, ist die Hitze in der Halle, wo ich mir gedacht habe, es scheint noch gar nicht so warm zu sein, so also draußen einfach. Es scheint, also na, klar, es ist sonnig, aber es wirkt jetzt nicht so, als wären es irgendwie 25 Grad, sondern eher so 20 oder so. Und in der Halle scheint es halt irgendwie 45 Grad zu sein und es scheint kaum auszuhalten zu sein, weil Gloria der Rücken komplett überall Schweißperlen, dann aber das geilste Bild ist ja Chan mit dem Helm, den sie da tragen und es wirklich wie ein Wasserfall Schweißtropfen aus diesem Helm rauslaufen und es wirklich unmenschliche Zustände sind in dieser Halle und sie müssen dieses scheiß Spiel spielen oder wie Gloria sagen würde, dieses scheiß Drecks verfickte Hurensohn-Spiel. Das bekannte Spiel mit der Wippe. Da sind alle eigentlich ausnahmslos daran verzweifelt, muss man sagen.
Ja, es war aber sehr lustig. Also zum Beispiel Alessia und Jan, der ihr dann die ganze Zeit zugerufen hat, du musst die Mitte finden, du musst die Mitte finden. Und sie hat einfach nur gelacht und gedacht, hä, warum? Und sie so, ja, aber wenn ich die Mitte gefunden habe, was dann? Was eine valide Frage ist. Stimmt, nur die Mitte finden reicht halt in dem Spiel nicht. Oder dann hattest du Sam und Raffi, wo Raffi nicht gecheckt hat, dass sie die Gegenstände auch noch aufstellen müssen und dachte, es reicht, wenn er die da irgendwie ins Netz schmeißt. Und überhaupt Raffi fand ich schon sehr unheimlich in dem Spiel, als er dann nachher diesen einen Gegenstand da weggekickt hat und irgendwie Sam gefühlt einen Millimeter verfehlt hat. Da dachte ich mir schon, okay, also der ist mir auch nicht so ganz geheuer.
Nee, also seit er mit dem Kochlöffel und mit dem Topf da bei Promi Big Brother ankam, wissen wir ja, da ist irgendwas komisch auf jeden Fall.
Ich denke mir halt immer, ich meine, der ist Rettungssanitäter beruflich. Was ich hätte ein bisschen Angst, wenn der kommen würde, wenn ich einen Rettungswagen rufe.
Die beiden haben es nicht hingekriegt, aber alle haben es nicht hingekriegt, außer Raul und Vanessa. Die einzige Taktik ist natürlich, dass du nicht es in der Balance halten kannst, während du diese Gegenstände aufbaust. Also wie soll das denn funktionieren?
Ja.
Ich frage mich, was, genau wie Alessia, was ist denn der Plan dahinter, dass Leute das versuchen? Also du musst ja versuchen, und das ist halt das Gemeine, du musst versuchen, eine Seite nach dem anderen aufzubauen. Und das ist halt schwierig, weil so ein Lampenständer halt einfach nicht ordentlich stehen bleibt, wenn du halt den auf so eine Wippe in so einer Schräglage hinstellst. Das heißt, du musst eigentlich die Sachen aufbauen und halt alle festhalten und irgendwie hoffen, dass alles stehen bleibt und dann halt die andere Seite machen. Und dann halt ganz schnell zur Gegenseite sprinten und dann sich küssen, und währenddessen fällt eigentlich eh schon wieder alles runter. Also es ist eh immer so ein bisschen Kulanz oder die einzige Art und Weise, wie man es überhaupt gewinnen kann, das Spiel, dass man das durchgehen lässt dann noch. Ne?
Aber
an sich ist das Spiel natürlich mega geil. Also ich finde es jedes Mal, also mein Lieblingsmoment ist jedes Mal, wenn ein Partner völlig die Lust verliert und dann so demotiviert von der Platte runtergeht und dann aber der eine Partner, der noch alles gerade zusammenhält, dann natürlich komplett auf den Boden fällt und dann nochmal alles abräumt.
Dass die Seite komplett in die Luft fliegt und alle Gegenstände durch die Gegend fliegen, inklusive die Person, die da drauf sitzt. Das ist immer besonders schön. Konnten wir auch wieder ein paar Mal beobachten. Aber es war eigentlich ganz, ganz witzig, weil man halt gesehen hat, es war eigentlich relativ ausgeglichen dieses Mal. Sonst hast du eigentlich immer, dass 80% irgendwann nur noch aggressiv werden. In diesem Fall hattest du zum Beispiel noch so einen Jakob, der sich irgendwann nur noch so wie eine Schnecke bewegt hat. Irgendwie immer nur so minimal.
Ich glaube, wir brauchen einen Moment Ruhe, hat er irgendwann
Was
im Einzigen geraten. Und er selber wusste noch nicht mal, was wir dann mit dem Moment Ruhe eigentlich machen sollen.
Nee, oder Thomas und Theresia, der irgendwie immer nur so, du bist eine Powerfrau, und sie angefeuert hat, aber selber eigentlich nichts großartig beigesteuert hat. Ich hatte mich auch gewundert, dass wenige, weil ich war erst noch im letzten Jahr, haben ja super viele diese Taktik versucht, dass sie halt kriechen, anstatt zu stehen und zu laufen. Und das hat ja tatsächlich auch besser funktioniert. Und ich unterstelle mal allen, dass sie die Staffel gesehen haben letztes Jahr. Deswegen wundert mich, dass das nicht sofort auch so versucht wurde.
Ja, Sam und Raffi haben es ja noch gesagt danach, ne? Von wegen, wir hätten uns einfach das besser merken sollen, was sie da gemacht haben. Mhm. So, und alle anderen haben das bestimmt gemacht. Und man hat auch gemerkt, dass viele das Spiel natürlich kannten, also gerade so Raul oder aber auch Sarah, ne, hat dann auch direkt gesagt, ja, das Spiel scheiße und so weiter. Tobi, da hat man auch so eine leicht andere Seite direkt gesehen beim ersten Spiel, fand ich auch erstaunlich, dass so schnell dann die Maske da schon gefallen ist. Also ich liebe das Spiel. Ja. Ich will es mir auch als Samstagabendshow mit Stefan Raab vorstellen.
Ja, stimmt. Stefan Raab oder Joko, einer von beiden, die sehe ich da. Ja. Aber es ist, aber Sarah ist ja auch, ich glaube, Sarah ist auch nachher die am weitesten geflogen ist nachher, weil Tobi dann irgendwann so meint, ja gut, dann gehe ich jetzt hier halt und
das, auch dieser Soundeffekt, den sie jedes Mal drunterlegen, wenn die Wippe nach unten knallt, das wirkt auch mal so, als würde es, man kann die Schmerzen richtig nachvollziehen, vor allem wenn so eine Sarah auf den Boden knallt oder wenn Theresia mit ihrem Fliegengewicht komplett auf den Boden knallt, dann immer, das ist sehr schön. Also ich glaube nicht, dass es jetzt ultimativ so wehtut, wie es dann immer klingt, weil einfach mit diesem Soundeffekt klingt es einfach, als wäre da das Bein ab einfach.
Danach. Ja, ich glaube auch, ich glaube, wenn das als erstes Spiel gemacht wird, werden die nicht riskieren, dass sich gleich die Hälfte der TeilnehmerInnen verletzt bei dem Spiel. Aber dadurch, durch die Soundeffekte und dadurch, dass du halt immer noch diese Gegenstände hast, die dann wild durch die Gegend fliegen, sieht das halt einfach alles dreimal so dramatisch aus, und das liebe ich halt auch einfach.
Dann danach Verkündung, wer hat es geschafft und wer war am schnellsten. Ja, Raul und Vanessa waren überhaupt die Einzigen, die es geschafft haben, wurde dann verkündet auf dem Brief, was dann sehr schön begleitet wurde oder darauf reagiert wurde von Raul mit, was, ihr habt es alle nicht geschafft? So nach dem, auch wieder so ein sehr schöner Moment gleich. Also er macht alles, um sich bei mir zumindest direkt richtig ins Herz zu schließen. Als ultimatives Arschloch in dieser ersten Folge. Danach kam das Stimmungsbarometer, wie wir es kennen. Ne? Das wird nicht direkt nominiert, sondern es gibt den ersten Abgleich mit, wie ist denn hier so die Stimmung im Haus. Und ja, Tessa und Jakob bekommen 3 Stimmen, Sam und Raffi auch 3 Stimmen und Umut und Emma 2 Stimmen. Bei Tessa und Jakob war es so ein bisschen überraschend, ne, weil wir haben nicht so viel davon gesehen, dass die beiden jetzt richtig anecken. Es war halt eher wahrscheinlich so fehlende Connection-Nominierungen. Und ja, Sam und Raffi ist, glaube ich, relativ deutlich durch die Emma und Umut-Stimme und ich glaube auch damit durch die Chan und Alessia-Stimme. Und wer hat sie noch nominiert? Ich glaube, Gloria, ne?
Micha, ja, doch, weil ich glaube, sie haben sie, doch, weil, also zumindest hat Raffi sich doch, glaube ich, nachher ziemlich aufgeregt über sie, oder?
Aber Tessa und Jakob müssen sie auch nominiert haben, stimmt, ne?
Tessa und Jakob haben sie auf jeden Fall nominiert, ja. Das war ja dann nachher noch Thema bei der Nachbesprechung, weil ich mich gewundert habe, weil sich Sam und Raffi natürlich sofort wissen wollten, wer sie jetzt nominiert hat. Und dann erstmal kam das große Schweigen. Und das fand ich dann ganz lustig, weil ich glaube, Sam sagte irgendwie so, ja, Hunde, die bellen. Und ich dachte mir, das ist doch jetzt das völlig falsche Sprichwort, weil das sagt doch gerade keiner was, hä?
Ja, das haben sie extra nochmal untertitelt, weil es auch für die Leute im Schnitt wahrscheinlich gar keinen Sinn ergeben hat, dass er es gerade gesagt hat.
Und dann haben sie ja irgendwie, dann kam ja irgendwie Tessa rein und dann haben sie Tessa irgendwie angefahren und dann meinten sie, ja, du hast uns nominiert und dann hat sie ja sofort gesagt, nee. Und ich dachte mir, naja, also du hast sie schon nominiert und sie wurde dann auch sehr schnell defensiv, so, ja, ich kann euch das nicht sagen, weil ich habe das jetzt nicht mit Jakob abgesprochen, ob ich euch das sagen kann. Und letztendlich dachte ich mir auch, es ist halt auch egal, weil so eine Nominierung gehört halt dazu und da sollte sich jetzt keiner großartig rechtfertigen müssen. Aber klar,
ist geheim,
das ist natürlich,
ne,
für Sam, ja.
Also man darf es ja auch nicht sagen. Das ist völlig überzogen von Sam und Raffi, dass sie das wissen wollen. Also ich meine, ich bin ja auch alleine hier. Also was soll ich denn, ich kann es jetzt nicht ohne ihn und ihn jetzt herzuholen, das wäre ja auch viel zu viel Aufwand. Von daher, nee, ich kann das jetzt auch gar nicht sagen. Wir dürfen es auch gar nicht, ja, sowieso.
Schön, dass Sam und Raffi, aber in der Hinsicht funktionieren sie dann wieder super zusammen, wenn es darum geht, andere Leute zu hassen oder fertig zu machen.
Also Raffi und Sam machen in dieser ersten Folge eigentlich komplett das Playbook, was muss ein Stressmacher tun. Ne? Sie machen am Anfang direkt bei der Begrüßung, die Begrüßung mit dem falschen Namen. Dann kommen diese ganzen Sticheleien bezüglich Bumsformaten, ne? So diese Sachen. Mhm. Und dann jetzt am Ende kommt noch das, wer hat uns nominiert und wer es uns nicht sagt, ist sowieso fake. So dieses Ding. Mhm. Also alle diese klassischen Punkte erfüllen sie in dieser ersten Folge und Tessa reagiert halt maximal unsouverän darauf, muss man sagen. Also, dann sag's ihnen halt, mein Gott, ihr müsst doch alle jemanden nominieren. Sam und Raffi haben übrigens auch jemanden nominiert. So.
Ja, und eben.
Also, wie man das dann immer nicht sehen kann, sondern sich so direkt so in die Ecke gedrängt fühlt von den beiden, die da auf dich losgehen, verstehe ich halt nicht. Ja, ihre Ausrede dann vor allem, ja, wir dürfen es ja auch gar nicht sagen, wen wir nominiert haben. Alle anderen reden gerade darüber, natürlich dürft ihr es sagen. Ihr seid ja nicht bei Promi Big Brother oder wo auch immer, wo man das nicht sagen darf. Also, aber dann natürlich maximal auch wieder multipliziert von Sam und vor allem auch Raffi dieses Mal mit sehr enttäuschend, die lügt uns ins Gesicht und Raffi findet es fake und ich will nicht mehr neben Tessa im Zimmer schlafen und so weiter. Und Tessa geht weinend zu Jakob schon. Er hat gesagt, sie fühlt sich von 2 Männern, die gehen mich da an, fühlt sie sich an die Wand gestellt und ich habe noch nie mein Herz so schlagen gehört wie in dieser Szene und so. Und hat dann aber alles nochmal, hat darüber nachgedacht und hat gesagt, alles liegt daran, dass die alle Fleischfresser sind und wir halt nicht. Und deswegen sind alle gegen uns.
Ja, ich glaube, am Ende war sie da ganz großen Verschwörungstheorie auf der Spur. Moment, die wollen uns natürlich alle raushaben, weil dann können die vielleicht wieder Fleisch essen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, aber es war auf jeden Fall dann auch mal wirklich so Textbook-Nominierungskonflikt in einer TV-Show. Und ich muss sagen, bei Sam glaube ich ja, dass er sich bei sowas auch einfach künstlich gerne aufregt, weil er genau weiß, hey, die Leute wollen sowas sehen. Bei Raffi glaube ich allerdings, der war wirklich sauer aus unerfindlichen Gründen. Warum auch? Also, ja.
Ja, und da geht vor allem dann die Maske auch kaputt von wegen, wir hätten gar nicht in dieses Format einziehen sollen, Sam, es war alles deine Idee und so. Mhm. Also wie sehr man halt merkt, dass er da drin bleiben will und da unbedingt hin wollte und so in dieser Szene, ist ja auch dann klar. Ne? Also, Ja, dann ist die Folge aus und wir werden geteased auf die nächste Folge. Und was ich erstaunlich fand im Staffeltrailer, dass eigentlich fast alle Szenen, die da drin waren, jetzt schon in dieser ersten Folge drin waren. Das heißt, wir wurden eigentlich kaum gespoilert bisher, ne? Also wir wissen fast noch nichts, was sonst noch so in dieser Staffel passiert.
Ich fand es auch super schwierig. Sonst konnte man ja eigentlich schon immer ganz gut erkennen an der Auswahl von den Spielszenen, die gezeigt wurden, wer wie weit kommt. Aber auch das konnte man irgendwie super schwer sehen, weil halt echt viele Szenen jetzt von dem Wippenspiel kamen. Und dann hier und da nochmal andere Spiele. Aber man konnte jetzt gar nicht so großartig darauf schließen, ob jetzt wer früh rausfliegt oder nicht und wer lange mit dabei bleibt. Das war eigentlich ganz interessant. Und man hat ja jetzt auch gesehen, der Konflikt zwischen Emma, Umut und dem Rest geht nächste Folge auch weiter. Die Szenen haben wir auch schon im Trailer gesehen. Das heißt, da wurden wir auch noch nicht so weit in die Ferne gespoilert. Also ganz interessant.
Auf jeden Fall. Ich erfülle einmal noch ganz kurz meine Pflicht als Off-Text mit Schreiber. Ich habe eigentlich nur zwei Beispiele. Auch gerne wieder, falls euch Dinge im Off-Text auffallen, jederzeit meldet euch unter @fernsehen für alle Instagram und schreibt mir, dann lese ich das auch hier vor. Ich notiere schon immer meine Favorites, aber gerne auch, haben wir im letzten Jahr ja auch so gehandhabt, dass wenn ihr was habt, meldet euch gerne, dann werde ich das auch hier feierlich nochmal vorlesen. Ich habe folgendes Beispiel hier. Hier vergeht ein Besuch wie im Fluch. Doch wen fiese Ecken, vermummte Insekten, speckige Betten und fleckige Flecken oder so nicht verschrecken, kann hier wahrlich alle Viere von sich strecken. So, da habe ich irgendwann zwischendrin auch nicht mehr alles auf dem Zettel gehabt, aber das war der Text, als das Sommerhaus vorgestellt wurde als Location. Und bei der Spielhalle habe ich dann auch nochmal hier mitnotiert, die überlandbekannte Spielescheune sorgt überall für grüne Neune. Das fand ich auch sehr schön. Wo ich auch kurz mal drüber nachdenken musste, was heißt das jetzt eigentlich genau? Aber okay, ja, da rasten Leute aus. Ah, ja.
Um die Ecke gedacht.
Genau. Ja. Also das war der Off-Text von Folge 1 und damit auch unsere Besprechung. Sommerhaus legt wieder ordentlich los und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Jetzt haben wir noch wenige News und zwar geht's los. Wir beginnen mal mit Reality. Da habe ich, den Cast von der komischen Sport 1-Sendung, eine Reality-Sport-Sendung, die Exathlon heißt. Da ziehen oder da machen 20 mehr oder weniger bekannte Personen mit, steht hier bei DWDL und wird jetzt, ich glaube, für mehrere Wochen auf jeden Fall laufen. Es soll eine Megaproduktion sein, rund 3-monatiger Ausstrahlungszeitraum mit herausfordernden Wettbewerben und großen Emotionen. Die ziehen da in ein Camp, das wird 24 Stunden täglich gefilmt und müssen immer so Sport-Competitions dann eben bestreiten. Und der Cast, den kenne ich größtenteils nicht, weil eben viele auch aus dem Sport direkt kommen, aber es sind auch so ein paar Reality-Leute dabei und auch InfluencerInnen. Deswegen lese ich mal ganz kurz hier die Namen vor. Also mit dabei ist etwa Ex-Bachelor André Mangold, dann noch dabei Carina Spack, Erik Sindermann, außerdem Boxerin Christina Hammer, Turnerin Kim Bui und Jamu TV, der auf TikTok präsent ist, Turadi Kamkiran, Marcel Göttfert, Aneta Sablik, hier die DSDS-Gewinnerin, Nam Wo, Katrin Kunz, Lea, Dennis Falber, ist das nicht der Love Island-Typ, Dennis?
Der mit den Locken, ne?
Ja.
Ja, der hieß auch irgendwas, denn auch irgendwas mit Falber oder Faber, aber vielleicht gibt es auch einen Sportler, der genauso heißt.
Ja, Markus Ertelt, Aychan Janatsch, Luca Krüger, Maite Richard, Natalia Wisniewska, Petra Arvela, Marvin Roch, Tané Christine. Ja, das war's. Moderiert wird das Ganze von Jochen Strutzki. Es wird angekündigt, dass der Cast seine körperlichen und mentalen Grenzen überschreiten muss. Also einer der größten TV-Premieren des Jahres, sagt Sport 1. Und ich glaube, es ist auch noch eine strategische Kooperation mit Akun Media, was auch immer das ist, hier dabei. Also es soll ein Riesenprojekt sein auf jeden Fall für Sport 1. Und mehrere Zielgruppen abholen. Einerseits die Reality-Leute, aber andererseits eben auch die Sport-FreundInnen von Sport 1. Ich es klingt riesig auf jeden Fall und es klingt danach, dass man daran Zweifel haben darf, ob das wirklich 3 Monate läuft.
Ja, stimmt. Also ich weiß ja, ich frage mich halt die ganze Zeit, wen soll das, also ja, ich meine, du hast es gerade gesagt, wie das abholen soll, aber es schaltet doch niemand ein Format für André Mangold ein oder für Erik Sindermann oder so. Also das ist ja jetzt auch nicht der spannendste Cast und die Mischung ist ganz interessant und natürlich haben jetzt auch zum Beispiel André Mangold, Erik Sindermann und so haben ja auch einen sportlichen Background, das stimmt, aber es scheint mir alles ein bisschen hochgegriffen, muss ich sagen.
Ich finde, es liegt dann halt auch in der Gewichtung, also wie viel Zeit nehmen so die Reality zusammen, Tageszusammenfassung oder sowas ein von diesen 24 Stunden Kamera hängender Part und wie viel sind die sportlichen Herausforderungen da, ne? Also ja, das wird halt wie immer die Frage sein. Es kann dann so eine Art Big Brother werden, ne?
Ja.
Kann man jetzt auch irgendwie vermuten. Oder es wird halt so eine Art, wie heißt das, wo auch Erich Stehfest da hier teilgenommen hat. Wo die da auch über. Ach,
dieses, wo sie da diese Psychologengespräche zwischendurch hatten und noch so Vergangenheit ergründet haben und ja, ich weiß, was du, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich glaube, Erik Stefes und Ekaterina Leonova waren dabei, genau. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es war auch so eine Mischung aus Grenzen überschreiten, Vergangenheit aufarbeiten und Competition.
Mal schauen, was Sport1 da zaubert. Vielleicht gucke ich irgendwann mal so nebenbei rein, aber ich denke nicht, dass ich jetzt von Anfang an hier irgendwie dabei bin. Aber vielleicht mal so, wenn im Durchschalten, wenn da irgendwas gerade läuft, dann könnte ich mal hängen bleiben. Dann zum Cast von Die Verräter.
Oh ja.
Da sind die ersten TeilnehmerInnen bekannt und es gibt die ersten Gerüchte über weitere. Ab dem 10. Oktober 2015 geht's ja los. Und jetzt, wie gesagt, sind die ersten offiziell bestätigt, die da teilnehmen. Und ja, das ist so ein bisschen, also Gerda Lewis, Jessica Haller und Helge Mark sind dabei.
Mhm.
Und warum man mit denen als erstes rausgegangen ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Nee,
ich habe schon super viel Kritik gelesen von Leuten, die halt sagen, das ist ihnen alles ein bisschen zu Influencer, Online-Personality-lastig. Gerade ja auch, weil die letzte Staffel ja eher bekannt war dadurch, dass halt namhafte SchauspielerInnen dabei waren. Aber ich finde es trotzdem ganz geil, muss ich sagen. Und ich finde es ist auch jetzt nicht so, als hätten sie, Umuts Freundin Emma als Kandidatin vorgestellt. Also es ist, ich weiß auch nicht genau, warum jetzt ausgerechnet die, also Helge Mark kann ich mir halt vorstellen, der macht ja einfach gerade super viel, der ist ja auch Schauspieler und alles Mögliche und den finde ich auch super, freue ich mich total drauf, dass der dabei ist. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man den als erstes mitnennt, aber warum man 2 Ex-Bachelorettes jetzt gleichzeitig verkünden muss, weiß ich nicht genau. Wobei Gerda Lewis, wir kennen ja alle die Mallorca-Urlaubsdrama-Geschichte, da hat sie sich eigentlich schon quasi für beworben für Die Verräter. Erinnerst du dich noch daran?
Natürlich. Aber ich habe nicht den Eindruck, also das kann jetzt alles wieder unterschätzen sein, aber ich glaube nicht, dass sie eine Anna Karina ist, ehrlich gesagt. So von, also, dass sie wirklich die Verräterrolle spielen kann, ehrlich gesagt.
Ich find's interessant, weil sie jetzt einfach super lange kein TV-Format mehr gemacht hat. Und wie gesagt, wir kennen die Story mit ich spiele alle meine Freundinnen untereinander gegeneinander aus. Deswegen, ich freue mich auf sie mehr als auf Jessica Haller, weil bei der habe ich halt überhaupt keine Gefühle, warum sie jetzt dabei ist und was sie da macht. Und ist halt auch eine Ex-Bachelorette, ist jetzt auch nicht der typische Trash-Promi oder Reality-TV-Promi, aber da habe ich jetzt, also Gerda und Helge finde ich eigentlich ganz cool. Jessica weiß ich nicht. Und grundsätzlich kann man sich aber die Frage stellen, warum jetzt gerade die drei als, warum man jetzt gerade dachte, das ist eine gute Idee, die drei in dieser Kombination als erste Cast-Member vorzustellen.
Vielleicht wegen Social Media, ne? Also, dass man sagt, die haben irgendwie die größten Accounts oder so, dass man sagt, wenn die das auch verkünden, dann ist da der Buzz am höchsten. Es wurden dann noch Gerüchte bekannt, die Bild und die WDL gemeinsam haben. Also die beiden haben beide Informationen dahingehend, dass die drei nächsten Namen, die verkündet werden könnten, folgende Menschen sind. Dana Schweiger, Bruce Danell und Und ich glaube, wir haben ihn dafür eigentlich ins Spiel gebracht. Jimmy Blue Ochsenknecht.
Geil. Also ich bin dabei.
Also da hätte ich natürlich die natürlich nach vorne gestellt, wenn ich RTL gewesen wäre. Aber Jimmy Blue wäre natürlich ein absolutes Highlight, wenn er hier am Start wäre, aus meiner Sicht.
Ja, ich meine, das haben wir ja jetzt auch schon häufiger hier mal im Podcast erwähnt, dass er eigentlich prädestiniert ist für diese Show. Und fände ich auch super. Bruce Dunnell wäre ja auch so typisches RTL-Gesicht, glaube ich auch, würden sich viele Leute drüber freuen. Und Dana Schweiger,
Die ist doch Schauspielerin, kann die kann doch das, die kann doch das spielen. Ja, genau. Die spielen uns bestimmt was vor.
Ja. Ja, eben, wenn die Verräterin ist, wird sie garantiert die Erste, wenn sie nicht Verräterin ist, wird sie eine der Ersten, die rausgevotet wird, außer es sind noch Leute mit größerer schauspielerischer Karriere mit dabei, dann kommen die vielleicht noch vor ihr, aber sie ist auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich schnell ein frühes Bauernopfer werden könnte in dieser Staffel.
Bin gespannt, welche Form dann der restliche Cast annehmen wird, ob der eher dann in diese Gerda Lewis, Jessica Haller Richtung geht oder ob er eher in die Bruce Dunnell und Dana Schweiger Richtung geht. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Mischung, das kann man schon wieder sagen. Also diese Leute alle in einem Format ist sowieso dann der Reiz so ein bisschen auch von Verräter. Mhm. Aber dadurch, dass ja jetzt RTL Plus noch mehr als bei Staffel 1 an Bord ist, kann man auch eventuell spekulieren, ob das ein Zugeständnis ist an die Zielgruppe einfach, ne? Dass man einfach ein bisschen mehr von den Reality-Fans von RTL Plus abgreifen will Verräter.
Kann auch sein, weil es ja jetzt als Halloween-Special gebrandet ist, genau, dass sie da jetzt vielleicht sagen, bei der Halloween-Staffel machen wir ein paar Dinge anders als bei einer regulären Staffel.
Und ja, ich bin echt gespannt, was das bedeuten soll. Also, was Halloween konkret für einen Einfluss haben wird. Also, ist es dann gruseliger oder haben die andere Masken auf? Aber das Spiel funktioniert ja gleich. Also.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur die Halloween-Staffel, weil es über Halloween läuft oder so. Das wäre natürlich ein bisschen enttäuschend, aber kann halt sein. Aber irgendwas müssen sie sich ja dafür ausgedacht haben. Oder es ist halt einfach nur, wir geben dem ein bisschen anderen Namen, um ein bisschen anderen Cast zu haben und ein paar Dinge vielleicht anders zu machen. Aber dann verärgern wir das Publikum nicht, weil die ja wissen, das ist ja jetzt eh nur ein Special. Und Staffel 2, die richtige Staffel 2 wird dann wieder mehr wie Staffel 1.
Vielleicht. Mal schauen. Ich habe noch einen Cast von einer Show, die wir auch mal hier irgendwann nebenbei erwähnt hatten. Und zwar hat sie halt großes Einschlafshow-Potenzial, und zwar Licht aus. Ein spezielles TV-Experiment, was Amazon wagt. Mehrere Promis sollen für insgesamt 120 Stunden ohne Licht leben. Begleitet wird das von einer Psychologin. Und nun steht der Cast für diese neue Show. Mit dabei sind Sänger Pietro Lombardi, Moderatorin Janine Michaelsen, Comedian Timur Turga, Moderator Jochen Schropp, Schauspielerin Luna Schweiger, Comedian Negar Amiri, Model Gloria Burkhardt sowie Schauspieler Gedeon Burkhardt. Moderiert von Steven Gätjen, ja.
Ja.
Und ne? Das gibt's ab dem 31. Oktober, also ab Halloween.
Ja, passt ja auch dunkel und so. Ich bekomme auch beim Cast und bei allem, was ich dazu höre, bekomme ich auch einfach Vibes zu der Nicht-Schlafen-Show, wirklich. Aber ich bin jetzt nicht so hyped drauf, aber Cast ist halt solide Mischung, würde ich sagen. Also ich würde schon gern sehen, wie Pietro Lombardi sich so im Dunkeln verhält.
Es gibt schon den ersten so Mini-Teaser dazu, habe ich schon bei TikTok auch gesehen, wo dann, ich glaube, tatsächlich auch Pietro sagt, als das Licht ausgeht, boah, hier ist ja wirklich komplett dunkel. Dann ist der Teaser zu Ende.
Wow, jetzt hab ich richtig Bock. Also das hat mich abgeholt.
Ja. Also das gibt's dann bald bei Amazon. Und jetzt noch eine Sache, glaube ich. Genau, ich muss noch ganz kurz in eigener Sache hier sagen, Mike Süßer verlässt mein Lokal, dein Lokal. Hat mich schockiert. Mhm. Bald eine neue Ära wird beginnen bei mein Lokal, dein Lokal.
Vielleicht kann er denn ja zu den Kochprofis Reloaded gehen, die am Montag wieder starten.
Ja, er hat zum Glück schon gesagt, dass es nicht bedeutet, dass er sich aus dem Fernsehen zurückzieht, denn das macht ihm einfach zu viel Spaß, hat er gemeint in dem Statement. Deswegen,
da bin ich beruhigt. Dann hoffe ich, die Kochprofis empfangen ihn sicher mit offenen Armen. Da wäre ich doch sehr dafür.
Ja, oder so eine Coach-Rolle mal bei Grill den Hänsler oder sowas müsste doch mal drin sein, wobei das ja die andere Senderfamilie wäre. Deswegen hoffe ich auf neue Projekte von und mit Mike Süßer. Weil ich ihn liebe. Okay, dann sind wir eigentlich durch. Ich sage, dass ihr Jana folgen könnt unter @PetitKrack, überall, wo man Namen eingeben kann. Kann man das mal versuchen einfach.
Auf gut Glück, mal gucken.
Ja. Google Maps, einfach mal PetitKrack eingeben. Mal schauen. Ihr könnt mir natürlich folgen, @DennisDadödel. Ihr könnt @Fernsehen für alle folgen. Mit Tipps, mit Hausaufgaben, wenn wir uns irgendwas anschauen sollen, dann jederzeit gerne. Ich habe auch eine Nachricht bekommen. Da geht es nicht um eine Hausaufgabe direkt, sondern wir sollen Druck machen auf RTL bezüglich der Wendler und Willi Herren Staffel von dem Sommerhaus, dass das wieder aus dem Giftschrank rausgeholt wird.
Ja. Da wäre ich aber auch, das ist doch die geile Staffel mit Sabrina auch, ne?
Genau, mit Sabrina Lange, die wie am Hexenhaus knuspert, also an der Scheibe quasi.
Oder da fällt mir ein, ich habe Katie Bam hat neulich gesagt, dass Staffel 2 von Promis unter Palmen mit Willi Herren angeblich noch vor Staffel 3 wohl zur Verfügung gestellt werden soll, gerüchteweise.
Ja, das ist Bullshit.
Und das,
oder?
Ich weiß es nicht, aber ich dachte, wenn man Staffeln von Willi Herren erwähnt, die verloren gegangen sind, kann man das ja nochmal mit in den Ring schmeißen. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Also ich hätte lieber die Sommerhausstaffel wieder, ehrlich gesagt.
Ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass das so sein wird. Also ich glaube nicht, dass die Staffel 2 irgendwann noch ausgestrahlt wird, weil ich glaube, da waren mehrere problematische Sachen, außer dass man quasi pietätlos während Willi Herrens Tod quasi gesendet hätte. Da waren ganz andere Sachen das Problem, glaube ich, eher.
Da ist Chris Töpperwien jetzt gerade wieder freigesprochen worden und dann kommt um die Show. Das ist vielleicht, nicht das Richtige jetzt. Nee.
Ja. Naja, aber ich werde mir was überlegen an den Peter, der mir da geschrieben hat, wie wir da Druck aufbauen können. Ich werde mir eine große Demonstration vor dem werd mal eine Demonstration anmelden vor dem Sendegelände.
Ich kenne mich aus mit Demos, keine Sorge, das kriegen wir hin.
Perfekt. Alles klar, gut, dann könnt ihr jetzt schon mal abschalten und wir müssen uns erstmal, ein paar Leichenteile werden wir uns nicht auf den Grill legen, aber was anderes, eine vegetarische oder vegane Alternative natürlich. Bis dann.